Tja, erster Teil verpasst. Trotzdem herzlich willkommen. Sorry, der erste Teil ist weg. Also wir sind bei der Funktion, der gesellschaftspolitischen Funktion des Buddhismus und schauen uns an, wie sich Buddhismus in Südostasien ausgebreitet hat. Und in meiner Interpretation war es immer so, dass der Buddhismus von den herrschenden Königen oder Kaisern eingeladen wurde und dann auch gefördert wurde, indem er finanziell unterstützt wurde, indem Klöster gespendet wurden, Grundstücke geschenkt wurden und der buddhistische Orden steuerbefreit wurde. Und wir schauen uns ein bisschen an, warum. Und das eine Argument ist, dass Buddhismus zu einem friedlichen Miteinander in einem Gemeinwesen führt, indem man das Verbindende unterstützt, in der Weise, dass aus der Perspektive des Buddhismus, dass wir alle miteinander verbunden sind und deswegen es wenig Sinn macht, in Konflikt miteinander zu leben. Das heißt, natürlich gibt es Konflikte, aber Konflikte kann man versuchen, auch friedlich durch Ausgleich, durch Kompromisse zu lösen. Und das, denke ich, war der historische Ansatz vom historischen Buddha in seinen Umgebung mit den zwei Königen, die zu der Zeit geherrscht haben, Bimisara am Königreich Magadha und Pasenadi im Königreich Kosala. Der zweite Aspekt war, dass es natürlich auch machtpolitische Interessen dabei gab. Das heißt, dass im Anschluss an Foucault man sich das natürlich auch unter der Perspektive anschauen kann, Buddhismus ist auch ein Ansatz, der, wenn man ihn, oder man kann ihn zumindest auch so interpretieren, dass man die Dinge so wie sie sind akzeptiert, weil sie ja durch das eigene Karma oder durch das gesellschaftliche Karma so produziert wurden aufgrund der früheren Handlungen. Und insofern hat das alles seine Ordnung, so wie es jetzt im Moment ist. Das wäre so eine Interpretation auf Basis von Karma. Und dass man aus dieser Situation persönlich rauskommt, indem man positiv handelt. Und damit hätten wir das Konzept des Verdienstes, was wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Und persönlich positiv handeln, also Verdienst erwirtschafte ich, indem ich einerseits den Sangha unterstütze, aber auch indem ich positive Dinge tue, also heilsame Gewohnheitsmuster entwickle. Das wäre so, ja, also zwei Aspekte, die mir dabei einfallen und die für mich auch ein Erklärungsmuster sind, warum in den Ländern, wo wir heute sozusagen noch mehr oder weniger lebendigen Buddhismus haben oder hatten, die bestehenden Machtverhältnisse eigentlich relativ stabil sind, müsste man sagen. Das ist einmal Thailand mit dem König, der viel in Bayern ist offensichtlich, einer der reichsten Leute. Und das ist andererseits die Militärdiktatur in Myanmar. Und ja, und das wird zwar nicht einfach so geduldet von den Leuten, aber mehr oder weniger angenommen. Und natürlich war bei der Demokratiebewegung in Myanmar zum Beispiel Buddhisten oder buddhistische Mönche sehr stark involviert in die Demokratiebewegung, bei den Demonstrationen. In Thailand weiß ich das nicht, aber es sind im Prinzip Gesellschaften, die sehr stark auch vom Militär dominiert sind. Ja, ich weiß nicht, wie weit das dann mit Buddhismus zu tun hat. Ja, das ist eine Frage. So, das heißt, Buddhismus findet immer in einem gesellschaftlichen Kontext statt, hat einerseits Auswirkungen auf die Gesellschaft, in der er besteht. Ich sage mal, also generell würde ich behaupten, positive Auswirkungen. Es gibt auch buddhistische Fanatiker, die sehr wohl die Trennung propagieren. Also Beispiele hätten wir in Sri Lanka, wo also gegen die Tamilen von den Singalesen sehr gehetzt wird, und zwar auch von vielen maßgeblichen buddhistischen Mönchen. Das ist eher ein Negativbeispiel, würde ich sagen. Ja. Aber generell, behaupte ich mal, hat Buddhismus eigentlich heilsame Auswirkungen auf sein Umfeld. Und das Umfeld hat natürlich auch Auswirkungen auf Buddhismus. Und deswegen ist es auch immer interessant, sich das Umfeld und die Bedingungen des Umfeldes anzuschauen und zu schauen, welche Konzepte werden im Umfeld propagiert. Weil das natürlich auch unser eigenes Mindset strukturiert. Und ich habe heute ein Mindset mitgebracht, was ich extrem spannend finde und was mir einige Dinge klarer klarer gemacht hat oder wo mir Dinge klarer wurden. Das ist, also ich glaube, ich habe das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon über dieses Buch hier geschrieben, gesprochen von Jason Stanley, wie Faschismus funktioniert. Und das ist, finde ich, also ich muss mal sagen, eines der, finde ich, spannendsten Bücher, die ich in den letzten 5 Jahren gelesen habe. Und er hat so eine, also er beschreibt Faschismus und faschistische Bewegungen anhand von 10 Eigenschaften. Und ich fand das extrem hilfreich, weil man kann diese Eigenschaften an allen momentanen kulturellen Bewegungen, also faschistischen Bewegungen, identifizieren. Und das macht es, für mich hat es das einfacher gemacht, das einfach auch einzuordnen und zu verstehen, was passiert da eigentlich. Sei das jetzt in Ungarn, sei das also in Amerika, sei das im ehemaligen Polen, also nicht ehemals, sondern in Polen, aber in der ehemaligen Regierung, sei das bei Putin. Das heißt, diese Strukturmerkmale ziehen sich in all diesen verschiedenen Ländern ähnlich durch. Und auch hier in Österreich bei der FPÖ. Und deswegen fand ich das spannend und möchte aber trotzdem den Fokus darauf setzen, anzuschauen, was macht das mit Menschen und wie beeinflusst das Mindset von Menschen im Vergleich zu der buddhistischen Haltung. Das wäre so der Zusammenhang. Und es gibt 10 Aspekte und ich gebe das einfach mal rum, damit ihr ein bisschen so eine Orientierung habt. Und das ist dann auch gleichzeitig so eine Definition von, was man unter Faschismus eigentlich versteht. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Vielleicht noch einiges zu Jason Stanley. Wer ist das? Jason Stanley ist ein Philosophieprofessor auf der Universität in Yale, beziehungsweise man müsste sagen, war ein Philosophieprofessor in Yale und ist emigriert nach Kanada. Vor 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen, mit dem Argument, dass er nicht möchte, dass seine Kinder in einem faschistischen Land aufwachsen. Und er selbst ist Amerikaner. Hat aber jüdische Vorfahren, das heißt, seine Eltern sind vom Holocaust geflüchtet. Ich weiß nicht mehr genau wo, Polen, weiß ich nicht genau. Also insofern gehört er zur amerikanischen jüdischen Intelligenz, müsste man sagen, die teilweise sehr kritisch zu faschistoiden Tendenzen weltweit sind. Ja, teilweise leider nur. So, das ist Jason Stanley. Sehr spannend. Von seinem Mindset verortet er sich eigentlich in der Tradition der kritischen Theorie, das heißt anknüpfend an die Frankfurter Schule, also Adorno, Horkheimer, Marcuse. Das ist so ein bisschen sein Rahmen, das heißt also Dinge, ich sage es jetzt mal flapsig, Dinge kritisch zu hinterfragen, was passiert da eigentlich, und sich die verschiedenen Funktionsweisen genauer anzuschauen. So, dann gehen wir mal diese 10 Dinger durch. Also der erste Aspekt, der bei faschistischen Bewegungen auffällt, ist, dass Vergangenheit mystifiziert wird. Das heißt, es gibt diese Vorstellung, dass früher alles besser war. Und zwar ganz konkret bezieht sich das meistens auf die patriarchale Familie. Das heißt, deswegen hat dieses Thema Familie und diese patriarchale Familie so einen großen Stellenwert, sei das in Ungarn, aber auch in Amerika. Das heißt, was daraus folgt, ist der Kampf gegen sämtliche Alternativformen, die diesem Familiensystem oder diesem Familienkonstrukt nicht widersprechen, also widersprechen oder nicht entsprechen. Und das betrifft Schwule, Lesben, dann also diese ganzen Gender-Geschichten, also alles, was da nicht hineinpasst, wird bekämpft. Und das kann man sozusagen, indem man Zeitung liest, täglich beobachten, wie brutal dieser Kampf eigentlich vonstatten geht. Das heißt, es liegt ein System dahinter. Es ist nicht nur eine Minderheit, die man braucht als Feind, um sich sozusagen zu konsolidieren als ein Wir sind wir, sondern es hat in dieser Bewegung auch eine Idee. Das heißt, es geht eigentlich immer zurück zu patriarchalen Strukturen, und patriarchale Strukturen bedeutet, der Mann ist der Chef. Der Mann ist der Chef in der Familie und der Chef im Staat ist der Führer. Und das sehen wir jetzt in Amerika, das sehen wir bei Orban, das sehen wir in Russland, bei Putin. Da gibt es immer einen Führer, das heißt, es gibt immer eine stringente Pyramide.
Türkei auch.
Und wir hatten ja hier fast auch einen Volksführer oder Kanzler oder wie auch immer. Also das heißt, die Idee Hierarchie und die Idee altes Patriarchat. Und das älteste Patriarchat, was wir jetzt bei uns kennen, und das war ja mein Anknüpfungspunkt in der Runde, ist der Vatikan. Das ist eigentlich das älteste mittelalterliche System, was extrem patriarchal aufgebaut ist, wo Frauen fast keine Rechte haben, die extrem dieses Familiending unterstützen. Und ja, so. Dann, also diese Mystifizierung ist meistens aufgebaut an einer Idealisierung der eigenen Vergangenheit. Also man war super groß, man ist die tolle Nation, oder in Amerika geht es sogar so weit, man ist eine auserwählte Nation, so sagen sie das. Das heißt, man hat immer so diesen Hintergrund, wir müssen also auch den Rest irgendwie überzeugen, ist fast zu wenig gesagt, sondern kolonialisieren, irgendwie, ja. Und da gibt es dann verschiedene Ideologien, aber der Punkt ist immer, wir haben das, die Wahrheit, und müssen das den anderen Leuten aufdrücken. In Amerika haben wir nochmal, und das finden wir leider bei, also bei faschistischen Bewegungen bei uns auch, diese White Power Geschichte. Das heißt also, dass die weiße Rasse besser ist als alle anderen Rassen. Das hat zwei Unterstellungen. Der erste Punkt ist, dass es überhaupt Rassen gibt, die eigentlich seit 1945 ist das kein wissenschaftlicher Begriff mehr. Die Nazis haben ja eigene Lehrstühle an den Universitäten für Rassenkunde kreiert, um diesem Konstrukt irgendeinen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, und haben es in ihrer Zeit von, wie lange hat das tausendjährige Reich gereicht, 12 Jahre oder so, haben es nicht geschafft, irgendetwas Wissenschaftliches draus zu machen, dass es sowas wie menschliche Rassen gibt. Insofern ist dieser Begriff eigentlich vollkommen wissenschaftlich gesehen gar nicht, nirgends mehr aktuell, wird aber immer noch benutzt. Der zweite Punkt ist, dass sehr stark mit Propaganda gearbeitet wird, das heißt mit Unwahrheiten, mit Verschleierung, und zwar mit Verschleierung von bestehenden Machtverhältnissen. Und da kann man sich Amerika wieder anschauen oder auch Putin. Also Trump tritt als der Führer auf, der sozusagen die Entrechteten und die armen Arbeitslosen und den ganzen Leuten was Gutes tun will. Und wenn man sich seine Großteil seiner Minister anschaut, sind das alles Millionäre. Er selbst auch. Das heißt, das wird dann natürlich mit Ideologie irgendwie verschleiert, und offensichtlich glauben das aber viele Leute. Das heißt, es wird auch viel mit falschen Vorwürfen gearbeitet, also einfach Lügen in die Welt gesetzt und immer wieder behauptet. Trump hat einen eigenen Begriff kreiert, und zwar alternative Wahrheiten. Also schon allein der Begriff ist irre. Aber wenn man sich das dann im Konkreten anschaut, gab in Amerika dieses Pizzagate, weiß nicht, ob ihr das war in einem Wahlkampf von Clinton, als sie gegen Trump, glaube ich, ist die Clinton gegen Trump angetreten, ja, und da gab es dann, irgendjemand hat dann behauptet, dass also in einem Pizzaladen, also ein Kinderporno-Pädophilenring existiert, der irgendwie Kinder verkauft und vermietet und keine Ahnung. Vollkommen absurd, und das hat aber dazu geführt, dass einer, ein Verwirrter, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das gelaufen ist, ich glaube, der ist reingegangen und hat herumgeschossen oder vielleicht auch Leute umgeschossen, keine Ahnung. Aber das heißt, dass solche vollkommen absurden Lügen unmittelbare Auswirkungen auf Handlungen von Menschen haben können. Die sind nicht nur absurd, sondern auch gefährlich. Oder die Behauptung im Wahlkampf, wo es also bei Obama, dass er gar kein amerikanischer Staatsbürger ist, sondern dass er afrikanischer Staatsbürger ist. Also da werden einfach Dinge in die Welt gesetzt, dann hat man einen Medienapparat, das war zu der Zeit und ist eigentlich immer noch Fox News, was dem Murdoch gehört, also einem der reichsten Zeitungsmogulen. Und da werden also diese Lügen offensichtlich bewusst permanent wiederholt, sodass ein Großteil der Leute glauben, da ist was dran. Und das hat System. Dann, was auch interessant ist, was wir sozusagen uns auch anschauen kann, also was in diese Verschleierungsgeschichten reinfällt, es wird immer wieder argumentiert mit Meinungsfreiheit. Ja? Dass man also die Redefreiheit in Amerika hochhalten soll. Und das bedeutet aber, dass Hassrede erlaubt sein soll. Und das geht so weit, dass dann dieser Vizepräsident, wie immer der heißt, dann behauptet hat, dass also in Europa es autoritäre Systeme sind, weil es keine Redefreiheit gibt. Ja? Ich meine, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und sich anschaut, was der Musk mit Twitter macht, ja, wo er jedes kritische Stimme sozusagen gleich weggestrichen wird, das heißt extreme Zensur eigentlich, dann denkt man sich, das ist ja vollkommen verdreht. Also sie reden von Meinungsfreiheit, meinen aber damit, dass nur ihre Meinung kundgetan wird und andere Meinungen gar nicht mehr. Also auch eine Verschleierung. Dann der dritte Punkt, und das ist auch interessant, was ich vorher auch nicht so richtig verstanden habe, warum oder was ist der systemische Aspekt dahinter, ist diese extreme Antiwissenschaftlichkeit. Was wir bei Corona beobachten konnten, was man jetzt in Amerika mit dem Umgang mit den Universitäten beobachten kann, was man bei Orban mit dieser Universität vom Soros, hieß er Soros? Soros. Beobachten konnten, ja, die also sozusagen eine der besten Universitäten in Ungarn oder weltweit waren und die er mehr oder weniger vertrieben hat. Und jetzt ist die Frage, warum? Und die Frage ist, die Antwort ist die, weil wenn man mit Lüge arbeitet, muss man die Institutionen, die mit Wahrheit arbeiten, sozusagen versuchen auszuschalten, zumindest ihren Ruf schädigen. Und das macht der Trump total, indem er den amerikanischen Universitäten zum Beispiel vorwirft, das sind irgendwelche marxistischen Institute, das sind irgendwelche Linksradikalen, die da drin sitzen, etc. etc. Und so versucht er diesen Ruf zu zerstören, die evidenzbasierte Wissenschaft sozusagen lächerlich zu machen. Und das führt dann dazu, dass, was wir ja bei Corona gesehen haben, Leute vollkommen absurde Dinge behaupten und es dann viele Leute gibt, die das dann auch noch glauben. Dass also eigentlich das Maß, nach dem Wissenschaftlichkeit sich ausrichtet, sprich, also Wahrheit ist jetzt übertrieben, aber Evidenz, zumindest evidenzorientiert zu argumentieren, dass das sozusagen ausgehebelt wird. Und das System ist, wenn es dann keine Wahrheit mehr gibt und keine Institutionen mehr, die etwas wissenschaftlich nachweisen, dann kann man alles Mögliche behaupten und alles Mögliche erzählen. Und das fand ich interessant, diesen Zusammenhang, also mit antiwissenschaftlich. Und das führt dann auch ganz konkret, dass Trump zum Beispiel jetzt sämtliche Gender Studies an den Universitäten einstellen lässt, indem er einfach das Geld streicht dafür, die Black Studies einstreicht, dann, dass es dazu führt, dass er jetzt offensichtlich den Schulunterricht, muss man sich mal vorstellen, den Schulunterricht so manipulieren lassen möchte, dass also Sklaverei dort nicht mehr kaum noch vorkommt, sondern nur aus der Perspektive der Weißen erzählt wird. Also irre eigentlich und trotzdem wahr. Der dritte Punkt ist also alternative Wahrheiten, der vierte. Das ist, also da habe ich ja schon einiges gesagt, also Pizzagate, Rufmord bei Barack Obama. Dann gibt es einen Klassiker, der da in dem Zusammenhang immer wieder vorkommt. Das sind die Protokolle der Weißen von Zion, die also in den 20er, 30er Jahren auch von den Nationalsozialisten extrem rezipiert wurden, wo sich dann herausgestellt hat, dass es eigentlich geht es um die jüdische Weltverschwörung. Und das ist eigentlich ein Konstrukt oder ein Text gewesen, der, ich glaube, vom russischen Geheimdienst verfasst wurde. Aber der im Zusammenhang mit dem Holocaust eine mächtige Wirksamkeit entfaltete. Also vollkommene Fantasie, viele Leute glauben das und dann haben sie ein Argument, um grauslichste Dinge zu tun. Also, ja. So, fünf ist diese Anbetung der Hierarchie. Und auch das hat eine tiefere ist ein tieferes Strukturmerkmal, das heißt die Unterstellung, dass es in der Natur Rangfolgen gibt, natürliche Hierarchien. Und so wird das auch immer argumentiert. Und das ist eigentlich ein Konzept, was aus dem 19. Jahrhundert entstanden ist, und zwar der Sozialdarwinismus, wo also Darwin verkürzt im deutschsprachigen Raum zumindest interpretiert wurde, als die Stärksten überleben. Und das Original heißt aber The Fittest Survives. Und The Fittest heißt, die sich am besten anpassen können an die jeweiligen Umstände überleben und nicht die Stärksten. Aber in unserer Rezeptionsgeschichte ging es immer darum, die Stärksten überleben. Und dann hatte man natürlich die an der Macht waren, das waren die Stärksten, haben sich damit das Recht rausgenommen, die Schwächeren zu unterjochen. Und da gibt es dann unterschiedlichste Konstellationen. Momentan ist diese White-Power-Geschichte im Vormarsch. Also was natürlich auch an Ängste in Amerika anknüpft, weil man ja bevölkerungspolitisch sich ausrechnen kann, dass in ein paar Jahren die weißen Amerikaner in der Minderheit sind im Vergleich zu den Latinos. Und das produziert halt offensichtlich bei vielen Weißen eine Angst, die also mit dieser Kompensationsstrategie, wir sind die Besten, versucht wird auszugleichen. Ja, das heißt also, die Rangfolge impliziert immer, dass es eine Gruppe gibt, die sich daraus das Recht zur Machtausübung ableitet und zur Dominanz. Also in unserer Geschichte hier war das die Behauptung der sogenannten Arier-Rasse und dann gab es die minderwertigen Rassen. Heute gibt es das Konzept bei dieser White Power-Ding, gibt es das auch noch, aber es geht jetzt eher offensichtlich um die Hautfarbe. Und was bei der Hierarchie immer noch auch mitspielt, ist dieser extreme Führerkult. Das heißt also, dieses militärische Konstrukt, dass es also eine natürliche Hierarchie innerhalb einer Gesellschaft gibt und damit leitet natürlich der Führer seinen Dominanzanspruch ab. Und dann, was auffällig ist, und das können wir auch fast täglich bei Trump hören, ist, dass er auf die Minderheiten, die aus seiner Perspektive nicht so wertvoll sind, dass er auf denen ziemlich herumhackt, indem er alle möglichen Sachen erzählt, sprich, dass die faul sind, dass die Leute vergewaltigen, dass die Hunde essen, so wie die Haitianer in Amerika ihnen vorgeworfen wurde, etc., etc. Und auch das hat System, um einfach zu zeigen, wie minderwertig diese anderen Personengruppen sind. Ja, und was wahrscheinlich anknüpft, ist diese Angst vor Statusverlust. Das ist sozusagen der emotionale Aspekt dabei. Der nächste Punkt, und auch bei uns ist das der nächste Punkt ist die Opferrolle. Und auch das ist ein interessantes Konstrukt. Das heißt, Trump zum Beispiel hat die ganzen Gender-Programme, also wo Menschen aus Minderheiten, Bevölkerungsminderheiten, systematisch gefördert wurden, damit die sozusagen auch teilhaben an der, also am Wohlstand, also in Universitätsprogrammen, dass es da Quoten gab und so. Und er hat das umgedreht und gesagt, also diese Förderprogramme diskriminieren eigentlich die Weißen. Und mit dem Argument hat er es dann also abgedreht. Was absurd ist, weil ja die Weißen sowieso schon die Situation, also die Gesellschaft dominieren in Amerika. Aber eine ähnliche Diskussion gibt es ja auch hier in Österreich. Das heißt, die Asylanten nehmen aus dem Wohlfahrtsstaat das ganze Geld und dann bleibt nichts mehr für die armen Österreicher übrig. Ist eine ähnliche Argumentation, ja, weil die ja nichts arbeiten, die haben nur viele Kinder und kriegen das ganze Geld. So. Und das ist gleiche Argumentation. Und wenn man es sich anschaut, vollkommen diskriminierend erstens, aber auch vollkommen absurd eigentlich. Und trotzdem wird es von vielen Menschen geglaubt. Offensichtlich. Dann also der Punkt mit Recht und Ordnung hat auch zwei Komponenten. Der eine Punkt ist, dass das Rechtssystem ausgehebelt wird. Und zwar, und das kann man in Amerika sehen, aber auch in Ungarn oder in Polen, dass ganz konkret, oder auch in Israel, dass ganz konkret Richter entlassen werden, dass ganz konkret Gerichte ihre Macht genommen wird. Also indem zum Beispiel die Berufungsgremien umstrukturiert werden, indem der Trump sich offensichtlich gar nicht mehr an Gerichtsurteile hält, weil er glaubt, er steht über dem Recht und dass das Recht sozusagen also nach dem Führerprinzip geordnet wird. Das heißt, alles, was der Trump macht, ist Recht und alles, was ihm widerspricht, ist Unrecht. Und wir haben da in Österreich diese sehr einprägsame Formulierung von unserem Freund Kickel, dass Recht muss der Politik folgen. Das ist genau die gleiche Denkweise. Und was das dann bedeutet, ist die Gleichschaltung des Rechtsstaates. Das heißt, der Rechtsstaat wird ausgehebelt, und sondern ist dann nur noch Handlanger der Machtelite. Das haben wir im Dritten Reich gesehen, das haben wir in Ungarn gesehen und das sehen wir im Moment in Amerika oder in, ja, also. Gibt es einen Aspekt, der, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist ein Aspekt, der also hier unter sexuelle Ängste fällt. Das ist die Idee der Reinheit des eigenen Blutes. Das heißt, man fantasiert so etwas von, dass ein Volk, und im Nazi-Jargon hieß es dann Volkskörper, dass der sozusagen in sich irgendwie besteht und alles andere, was davon abweicht, ist eine Gefahr oder sind in Nazi-Terminologie Parasiten, die man ausmerzen muss. Und das suggeriert oder das produziert die Idee, dass man also sich nicht mit anderen Völkern, Ethnien mischen soll. Also auch hier so eine Art Reinheitsgebot. Und ja, also geschichtlich gesehen vollkommen absurd. Also es gab nie die reinen Germanen zum Beispiel. Ja, das war immer ein Mischvolk, weil es da überhaupt noch gar nicht diesen Volks- oder nationalen Definition gab. Und ja, also wissenschaftlich gesehen vollkommen absurd. Es gibt doch nicht das reine Blut, ja, weil dann müsste es ja verschiedene Blutkonserven geben. Also das macht ja null Sinn. Aber offensichtlich ist das ein Argument, was immer wieder auftaucht und wo die Leute glauben, da ist irgendwas dran. Also vollkommen irrational eigentlich. Und dann der neunte Punkt, Sodom und Gomorra, so nannte das Stanley, bezieht sich auf den Umgang mit den Städten. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, dass offensichtlich diese faschistischen Bewegungen ihre Hauptklientel auf dem Land finden und die Städte schwierigeres Klientel für sie sind. Und das hat natürlich was damit zu tun, unterstelle ich mal, dass der Bildungsgrad in den Städten höher ist. Und das, ja, also man sieht das auch in Österreich, also im Land, auf dem Land wird konservativer gewählt als in der Großstadt. Graz ist da wahrscheinlich eine Ausnahme, aber in Wien ist der Unterschied, glaube ich, sehr greifbar.
Die Grazer auch mal kommunistische Bürgermeisterin.
Ah ja, genau. Aber das Land, ja, und das Land ist sozusagen, ja genau, das wäre ja wieder ein Argument dafür. Stimmt, danke. Das heißt, und das Strukturmerkmal ist, diese faschistischen Bewegungen schimpfen immer auf die Städte und auf die Städter, die verkommenen Städter, die zügellosen Städter, der Wasserkopf Wien, wie man hier sagt. Und das, dieses Konstrukt findet sich also auch schon beim Hitler, der also auch auf diese verkommenen Großstädter geschimpft hat. Und bei Trump ist es, glaube ich, nicht so im Vordergrund. Weiß ich nicht, aber ja, also, aber es gibt so eine Verherrlichung von der Landwirtschaft oder vom Land. Bei den Nazis war das diese Blut- und Bodenideologie, also die Bauern sind die reinen Produzenten und die noch die Dinge mit ihren Händen produzieren und das ist das Wahre und das Tolle und überhaupt. In Wahrheit war Deutschland natürlich ein Industriestandort mit der ganzen Schwerindustrie, weil sonst hätten sie gar nicht ihre Rüstung auf die Beine gekriegt. Aber auch das fällt unter Propaganda, sprich irgendwelche Konstrukte erfinden und dann in der Türkei ist es auch so, also der Erdogan wird von der Landbevölkerung hauptsächlich gewählt, von den Großstädten, Istanbul zum Beispiel, die sind also gegen Erdogan, zumindest im Moment. Also Österreich wäre auch, da hat die FPÖ am wenigsten Boden als in Kärnten zum Beispiel. Ja, also wir leben ja in einem ländlichen Bereich, wo es 40-50% FPÖ-Wähler gibt, leider. Ja, sehen wir bei der nächsten Wahl. Aber gab zumindest, weil die ganzen Haider-Wähler müssen ja irgendwo geblieben sein. Die sind ja nicht auf einmal, haben sich ja nicht aufgelöst, sondern ja, vielleicht haben sie dazu gelernt. Und der letzte Punkt, das ist ein bisschen bös formuliert, finde ich, aber aufgrund seiner Biografie kann ich das nachvollziehen. Arbeit macht frei, nannte er das. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass also diese Minderheiten, auf denen man herumhackt, dass denen unterstellt wird, dass die diesen Wohlfahrtsstaat ausnutzen. Und das kann man bei uns auch mit dieser ganzen Debatte also werden dann immer so Einzelbeispiele genommen, ja, wo eine Familie mit 10 Kindern mehr verdient als die arbeitende österreichische Familie. Wie gemein das ist und überhaupt. Und dann wird das generalisiert, ein Einzelfall. Und da steckt ja schon mal im Detail das Problem, dass ich nicht einen Einzelfall, sprich eine Ausnahme, generalisieren kann. Aber die Leute glauben dann wirklich, alle Asylanten, die machen das so. Und da wird natürlich dann Stimmung gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen gemacht. Und das ist ein systematischer Teil, weil das zum Beispiel, also auch im Nationalsozialismus war das ein Thema, dass also die Minderheit, auf denen man herumgehackt hat, sprich die Juden, das waren die Parasiten, die Schmarotzer, die also das deutsche Volk ausgesaugt haben, also in ihrer biologistischen Terminologie. Und auf der anderen Seite, und das können wir auch in Amerika jetzt sehr gut beobachten, wird der Wert des Menschen nach seiner Produktivität bewertet. Das heißt also, nur produktive Menschen sind wertvoll, und im Umkehrschluss heißt das, alle Menschen, die nicht produktiv sind, sind nichts wert. Und da fällt diese ganze IT-Branche in Amerika, also Silicon Valley, ja, mit ihren Millionen und Milliarden, die jetzt glauben, sie brauchen ganz wenig Staat und dass sie sozusagen jetzt die neuen Herrscher werden, unterstellt ja, dass sie sozusagen ihren Machtanspruch aus ihrer Produktivität ableiten. Und bei uns gab es die traurigen Beispiele, dass das natürlich dann dazu führt, dass man die sogenannten unproduktiven Bevölkerungsteile einfach ausmerzt. Und das waren dann bei uns die Behinderten und die psychisch Kranken. Das ist sozusagen diese Ideologie zum Ende gedacht. Und man hat nicht nur also Behinderte und psychisch Kranke als Ziel gehabt, sondern im Langfrist eigentlich auch alte Menschen, die sozusagen zwar nicht im ersten Schritt als Belastexistenzen definiert wurden, aber man hatte schon im Hinterkopf, sich da auch was zu überlegen. Also man merkt, dass wenn man das nur... Also wenn man, und das widerspricht eigentlich, ich weiß es nicht, also österreichisches Grundgesetz, weiß ich nicht, aber im deutschen Grundgesetz ist der erste Satz, also die Würde des Menschen ist unantastbar, und das bedeutet, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, unabhängig von ihrer Produktivität. Und das wird jetzt durch diese faschistischen Bewegungen, die sehen das halt irgendwie anders. Das heißt, summa summarum ist das eigentlich eine Bewegung, die vollkommen spaltet, und zwar die so ein künstliches Wir generiert. Wir sind die Guten und da außen sind die Bösen. Und das heißt also, und das ist natürlich eine Grundspaltung, und buddhistisch gesehen wäre das ein absolut dualistisches Weltbild und ein Weltbild, was auf Trennung basiert und nicht auf Verbundenheit. Und Trennung ist immer die Ursache für absoluten Hass und Aggression. Und wenn man sich die Bewegungen anschaut, also die Neonazi-Bewegung mit den Skinheads oder in Amerika diese Proud Brothers, oder wie die da heißen?
Proud Boys.
Proud Boys, Also diese ganzen Milizorganisationen, das sind alles militarisierte, brutale Leute eigentlich, die permanent mit irgendwelchen Gewehren durch die Gegend laufen müssen. Also auch hier sieht man so eine Art also Männlichkeitswahn. Ja, also um ein richtiger Mann zu sein, brauche ich irgendwie ein Gewehr offensichtlich. Also eigentlich eine sehr arme Kompensationsstrategie. Aber in Amerika immer noch beobachtbar. Und die ja offensichtlich vor Ausübung von Gewalt überhaupt nicht zurückschrecken, wie man ja auf dem Sturm aufs Kongresshaus oder Repräsentantenhaus gesehen hat. Und das macht diese Bewegung nicht nur vollkommen absurd, sondern auch einfach gefährlich, weil die natürlich auch Gesellschaft verändern und, was man auch sieht, immer mit Angst arbeiten. Also, und das kann man jetzt in Amerika beobachten, wo jeder Angst hat, seinen Job, seinen Status zu verlieren, wenn er irgendetwas gegen Trump sagt. Das heißt, die fahren eigentlich ziemlich stark hinein und kennen überhaupt kein Mitgefühl oder nichts, sondern da geht es rein, damit sie ihre eigene Macht ausdrücken und das mit grauslichsten Methoden eigentlich. Und das ist, würde ich in meiner Lesart sagen, eigentlich das Gegenkonzept von buddhistischer Weltsicht. Das heißt, im Buddhismus, aus unserer Praxis, sieht man das Verbindende von Menschen, weil wir ja nicht getrennt sind, weil wir in einem Ökosystem leben, weil wir alle miteinander Austauschbeziehungen haben und das Verbindende wird gefördert und das Mitgefühl wird gefördert, das Wohlwollen wird gefördert und nicht wie in faschistischen Bewegungen, wo die Trennung gefördert wird, wo der Ärger gefördert wird, wo die Lüge gefördert wird, wo die Aggression gefördert wird. Und ich finde das wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, weil wir in einem Staatsgefüge leben und auch aktuell unser Staatsgefüge natürlich auch gefährdet ist durch faschistische Bewegungen oder eine faschistische Bewegung bei uns. Und diese ganzen Waffenfunde, die jetzt täglich oder fast wöchentlich auftauchen, will ich gar nicht erwähnen. Ich frage mich, wo die ganzen Gewehre und Waffen herkriegen. Aber es ist unglaublich. Aber das ist ein anderes Thema. Das halte ich mir fürs nächste Mal auf. Danke. Hier müssen wir jetzt Schluss machen.